Herzlich willkommen beim Podcast des Digitalen MV, ein Format der Stabsstelle Digitaler Wandel der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind mitten im digitalen Wandel und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. In diesem Podcast teilen wir Erfolge, Herausforderungen und Lernmomente, geben Impulse und eröffnen neue Perspektiven. Im Gespräch sind wir mit Pionieren, Visionären, ErmöglicherInnen sowie ForscherInnen und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Maren Jacobi, Verbandsdirektorin im Volkshochschulverband Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Ich heiße dich natürlich sehr herzlich willkommen hier im Podcast von Digitales MV. Und würde kurz skizzieren wollen, dass die Volkshochschulen ja seit jeher immer ein Ort sind für digitale Teilhabe, Kompetenzvermittlung, ein Ort des lebenslangen Lernens. Und auch beim digitalen Wandel spielen die Volkshochschulen sicherlich eine ganz große und bedeutende Rolle. Wie genau, was genau, darüber unterhalten wir uns jetzt gleich. Maren, herzlich willkommen hier im Podcast von Digital MV. Und meine erste Frage, wie wird man Verbandsdirektorin vom Volkshochschulverband?
Ja, ganz herzlichen Dank für dein warmes Willkommen, Mareike. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein kann. Und zu deiner Frage. Es ist ein reguläres Bewerbungsverfahren. Man bewirbt sich einfach und im Idealfall kennt man sich gut in MV aus, hat Erfahrung in der Verwaltung. Die brachte ich jetzt aus Landkreis und Stadt mit und natürlich in der Erwachsenenbildung und ein großes Herz für Volkshochschulen.
Was macht man dann den ganzen Tag so als Verbandsdirektorin? Das interessiert mich jetzt wahrscheinlich Verwaltungsaufgaben, wenn du beschreibst, wo man Verwaltungsahnung haben muss. Aber was macht genau diese Funktion aus?
Ja, wir haben 8 Volkshochschulen im Land, die aber an viel mehr Orten aktiv sind. Also sie haben circa 14 Standorte und über 150 Kursorte, an denen also
150 Kursorte in ganz Mecklenburg-Vorpommern, toll.
Ja, also wir sind, kann ich glaube ich mit Stolz sagen, eine der flächendeckendsten Angebote in MV. Das schafft kaum jemand, so präsent zu sein. Und das ist auch der Anspruch der Volkshochschule. Und der Volkshochschulverband sitzt in Schwerin und ist die oberste politische Interessenvertretung für alle Volkshochschulen und ist auch die eigene Fortbildungseinrichtung sozusagen für alle Volkshochschulmitarbeitenden. Wir qualifizieren also weiter. Wir bringen die Trends aus dem Bundesgebiet dann nach MV. Wir haben ja nochmal einen deutschen Dachverband und so weiter. Und wir sind für ganz viele Sachen so die Schnittstelle, die Netzwerkpartnerin, wir sind oft auch die Antragsteller für Projekte, die wir an den Volkshochschulen umsetzen wollen und sehen uns da auch so ein bisschen als Serviceeinrichtung für die Volkshochschulen. Die haben sehr, sehr viel Tagesbetrieb, ein laufendes Kursgeschäft und wir machen so die strategische Arbeit im Hintergrund und natürlich auch so ganz MV im Blick.
Wie viele MitarbeiterInnen sind dann hier in Mecklenburg-Vorpommern angestellt, wenn man so sagen kann? Ja, sind alle angestellt, ne?
Mhm.
Wie viele sind das?
Die Volkshochschulen haben immer so zwischen 40 und 50 Mitarbeitenden. Das ist im Bundesvergleich sehr, sehr wenig. Wir haben also viel zu tun, mit wenig Menschen viel zu erreichen. Und gerade wenn wir an die Fläche denken, ne? Und wir wollen einen Yogakurs auch sozusagen im östlichsten Vorpommern noch anbieten und so, dann ist das eine große Herausforderung für die Volkshochschulen. Und diese Mitarbeitenden sind alle angestellt in Gebietskörperschaften. Ne? Wir haben 6 Landkreise, 2 kreisfreie Städte. Und dort arbeiten diejenigen dann.
Ich denke tatsächlich bei Volkshochschulen immer, du kannst Sprachen erlernen, du kannst EC-Kurse etc. Du sprichst von Projekten. Wird das organisiert in Projekten oder sind das noch andere Dinge, die Volkshochschulen worum sich noch kümmern, die man gar nicht so sieht oder die noch andersartig aufgestellt sind? Nicht nur Kurse. Wie muss man sich das vorstellen?
Generell sind die Volkshochschulen einfach erstmal der allergrößte Weiterbildungsanbieter in ganz Deutschland und so bekannt wie Sparkasse und Edeka. Also, und es gibt eine Sache, die für uns besonders ist. Wir sind Generalisten, das heißt, wir bieten wirklich von A bis Z Weiterbildung an. Das ist was heutzutage gar nicht mehr so häufig passiert. Man spricht ja immer so gern von der Spitzenpositionierung, ne? Ein Angebot, ein Kernangebot und so, das ist nicht Volkshochschule. Volkshochschule macht Weiterbildungsgrundversorgung und sorgt dafür, dass du quasi von dem Yogakurs über den PC-Kurs bis hin zu einer Berufsausbildung im Prinzip alles machen kannst. Und in Mecklenburg-Vorpommern sind wir auch sehr aktiv im Bereich Deutschlernen. Das heißt, ganz viele Zugewanderte erwerben hier ihre Sprachzertifikate bei uns, besuchen Kurse, die sehr, sehr lange auch gehen. Die haben 600 bis 900 Stunden und auch der zweite Bildungsweg ist an den Volkshochschulen. Ne? Also wer Berufsreife oder mittlere Reife nicht geschafft hat, kann zur Volkshochschule kommen Und da gibt es eben immer ein Regelangebot, aber wir suchen auch immer nach Neuem und das läuft in Projekten.
Maren, vielen Dank für den groben Einstieg, wo Volkshochschulen heute sind und was ihre Arbeitsbereiche sind. Wie bist du da hingekommen? Dein Herz für die Volkshochschulen, dennoch, das fängt ja irgendwann an zu schlagen. Was waren so deine drei wichtigsten Meilensteine? Du sagst, das hat mich dahin geführt.
Tatsächlich war das der Zuzug von syrischen Geflüchteten 2015/16. Ich habe Deutsch studiert und wurde dann gefragt, ob ich einen Volkshochschulkurs geben möchte. So einen allerersten, ne, mit Menschen, die noch gar kein Deutsch können. Das habe ich hier in Schwerin gemacht und habe da schon gemerkt, dass ich dafür wirklich brenne, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht und dass es auch sehr viel zurückgibt. Das verbindet, glaube ich, auch Volkshochschulmitarbeitende in ganz MV, dass das einfach eine sehr herzerfüllende Arbeit ist. Ich wurde dann relativ schnell stellvertretende Leiterin der Volkshochschule in Nordwestmecklenburg, war also in der Kreisverwaltung da tätig und habe auch Sprachen, Integration und so weiter betreut. Danach war ich in der Stadtverwaltung Schwerin, aber die Arbeit für Volkshochschulen hat mich nie so richtig losgelassen. Ja. Und jetzt findet gerade ein großer Generationswechsel im Leitungspersonal statt, in ganz Mecklenburg. Und da habe ich mich jetzt einfach beworben und bin seit Dezember 2025 jetzt Verbandsdirektorin.
Und viel Lust auf neue Ideen und Change und Veränderungen, dass man Dinge vielleicht nochmal anders machen kann mit Bewusstsein für Tradition, was die Volkshochschulen ja auch seit jeher ausmacht. Jetzt die Rolle für den digitalen Wandel. Wie muss man das verstehen? Es gibt sicherlich Kursangebote rund um KI und Co. oder möglicherweise noch viel trivialer, das kleine 1x1 rund um den PC. Wie seid ihr da aufgestellt? Wo ist da euer Anteil?
Wir finden, dass die Digitalisierung und KI jetzt nochmal so ganz im Speziellen eigentlich alle Ebenen der Volkshochschule betrifft. Es sind ganz vielen Dimensionen zu finden. Klar, im Kursangebot kann man es jetzt schon in den Programmheften und digital sehen. Wir bieten also ganz viele Workshops, Einführungskurse etc. zur KI-Nutzung an. Das ist ganz traditionell unser Auftrag, eben wenn sich Dinge in der Welt verändern, das auch zu vermitteln. Aber KI beeinflusst einfach ja auch noch viel mehr. Das heißt, das, was wir jetzt in Projekten und Angeboten machen, auch für unsere Volkshochschulen, spiegelt auch KI-Nutzung in der Verwaltung wider. Wie können wir dadurch schneller, effizienter, organisierter noch werden und uns dadurch auch sozusagen wieder neu aufstellen für die nächsten 100 Jahre? Wie können wir KI im Marketing nutzen? Ne? Volkshochschulen müssen immer Marketing machen, weil ganz viele gar nicht wissen, was sich hinter diesen Türen so verbirgt. Und dadurch, dass es so breit ist, wie ich geschildert habe, müssen wir einfach auch immer Werbung machen und da hilft uns KI schon sehr.
Hast du konkrete Beispiele?
Ja, zum Beispiel bei der Bilderzeugung ist es ganz, ganz schön, weil wir dadurch auch Datenschutzprobleme dann teilweise umgehen und einfach so Kursszenen generieren können oder mal einen Ort in ein tolles Licht rücken können, an dem Angebot stattfindet und natürlich auch Texte prompten können und so weiter. Also die Volkshochschulmitarbeitenden machen Marketing im Regelfall nebenher, haben eigentlich ja mit der Betreuung der Teilnehmenden und der Kursleitenden zu tun. Und dann ist es einfach sehr, sehr hilfreich. Ne? Es ist Zeitersparnis und es macht auch Spaß, das mit KI zu gestalten. Und das sind so zwei ganz wichtige Säulen. Die Kursinhalte, das regeln die Volkshochschulen im Regelfall allein. Also da ist der Verband so ein bisschen im Hintergrund. Dann gibt es noch die Dimension, dass wir natürlich damit Lernpfade individualisieren können. Sprich, unsere Lernenden zum Beispiel im Sprachenbereich können ja dann mit KI-gesteuerten Prozessen einfach auch individualisierter lernen, kann eingeschätzt werden, man kann da Dinge zwischenschalten. Das ist ein Prozess, der uns die ganzen nächsten Jahre begleiten wird. Und dann ist es ja auch so, dass Volkshochschulen politische Weiterbildner sind. Wir sind dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet, das heißt, wenn, das kennen viele wahrscheinlich nicht so, aber wenn sich neue politische Dinge ergeben, wenn wir über Urteilsfähigkeit von Bürgerinnen und Bürgern sprechen, dann sehen wir es als unsere Aufgabe, Vor- und Nachteile, Gefahren, Risiken, aber auch Chancen von Entwicklung aufzuzeigen. Und da ist KI natürlich ein ganz, ganz großes Feld, ne? Zusammen mit Demokratie, Entwicklung etc. Das heißt, auch das soll in unserem Programm vorkommen. Und es geht um digitale Souveränität, nicht nur sichere KI-Nutzung.
Sprichst du einen wichtigen Punkt an? Volkshochschulen spielen meines Erachtens nach eine wichtige Rolle beim Thema gesellschaftliche Teilhabe. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Erlangung von Souveränität und Resilienz. Seid ihr immer ganz vorn dabei, wenn du auf die Altersstrukturen guckst, die die Volkshochschulen heute besuchen? Ich kann mich daran erinnern, gerade bei den Sprachkursen, von Jugend bis Alt, alles dabei. Ist das heute immer noch so?
In Teilen, also die klassische Volkshochschulbesucherin, muss man sagen, ist eher 45 plus weiblich. Das ist so in ganz Deutschland aber die Tendenz. Und dann haben wir aber natürlich eine sehr starke Splittung. Also in den Integrationskursen haben wir sehr altersgemixtes Publikum, das ist ganz klar. Je nachdem, wann man dann nach Deutschland kommt, in dem Bereich Schulabschlüsse sind es im Regelfall junge Erwachsene, die uns besuchen. Und wir haben aber auch ein sehr umfängliches Angebot für Seniorinnen und Senioren. Ne? Und das ist auch Aufgabe.
Sind die auch begeistert rund um den digitalen Wandel, was es so alles gibt von Social Media, Nutzung, KI und Co.?
Ja, tatsächlich. Also es ist schon so, dass die Teilnehmenden hier durchaus 60 plus sind, die Kurse besuchen. Gleichzeitig ist uns da wichtig, auch immer noch diese früheren Angebote aufrechtzuerhalten. Es gibt immer noch genügend Menschen, die einfach sagen, ich komme mit meinem Handy gar nicht klar, ich habe ein neues Handy etc. Also diese Handysprechstunden und so weiter, die sind an vielen VHSen auch geblieben, trotz der neuen KI-Angebote. Also auch da ist die Aufgabe, Grundversorgung zu leisten.
Vorhin beeindruckt die Zahl 150 Orte. Sind das richtig Orte, Räumlichkeiten, wie man sich das vorstellt, wo Angebote dargelegt werden? Oder kann ich mir gut vorstellen, dass Digitalisierung bringt ja auch die Möglichkeiten, mobiler zu sein, digitale Angebote zu generieren. Wie schafft ihr das, tatsächlich bis zuletzt Milchkanne mit eurem Angebot zu kommen?
Ja, die Volkshochschulen sprechen einfach mit Netzwerkpartnern, mieten Räume von Gemeinden an, haben ganz viele innovative Kursorte. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir besuchen zum Beispiel einen Kurs, in dem Kränze geflochten werden, vielleicht möchten wir ja in der Blumenwerkstatt sein und nicht in einem VHS-Seminarraum. Es geht teilweise auch um Barrierearmut, dass wir natürlich auch Angebote machen wollen, die zum Beispiel ohne Treppen erreichbar sind oder in denen Akustik besonders gut ist für Menschen, die das sonst überfordert. Also das ist alles immer Grund, neue Kursorte zu entdecken und aufzubauen und eben nicht nur in unseren Gebäuden zu sein. Und online bieten wir relativ viel an, sowohl der Verband als auch die Volkshochschulen. Mir ist es als Direktorin aber wichtig, sozusagen diese Gemeinschaft nicht zu vergessen. Also jetzt zu sagen, wir sind ein Flächenland und deswegen bieten wir vorrangig online an, das möchten wir auch nicht. Mhm. Also dieses gemeinsame Lernen, Gemeinschaft auch erleben, Begegnung zu haben, finde ich besonders wichtig, auch gegen Einsamkeit einfach.
Ja, ne? Ja. Es lernt sich ja auch immer einfacher, dann im Austausch zu sein, möglicherweise auch hinterher sich ja nochmal weiter vernetzt dazu auszutauschen. Das sind ganz wesentliche Punkte, die ja nicht verloren gehen dürfen bei einem digitalen Wandel, den wir hier so sehen. Das nehmen wir auch wahr, wenn wir auf die Innovationszentren schauen. Digitale Angebote sind leicht wahrzunehmen, wenn man sie jetzt von zu Hause aus nutzen kann. Aber es fehlt natürlich immer die persönliche Komponente der Gruppe, des gemeinsamen Lernens und des gemeinsamen Austausches. Spannend. Ihr habt ja auch so eine Community, die sich darum gruppiert und bildet und ausgebildet hat, rund um die Volkshochschulen, korrekt?
Haben wir, ja. Also es ist generell so, wer einmal einen Volkshochschulkurs gebucht hat, kommt im Regelfall wieder. Das ist sehr erfreulich. Es ist in Mecklenburg-Vorpommern schon ein bisschen herausfordernd, sozusagen gesellschaftliche Relevanz auch wirklich einzufordern. Das hat teilweise aber auch mit Gesetzgebung zu tun, dass die Volkshochschulen dann nicht ganz so große Rolle spielen wie in anderen Bundesländern. Aber wir sind da dran und gerade so durch die Mitwirkung auch in Projekten wie Digitales MV stärken wir natürlich auch einfach unsere Gemeinschaft mit anderen Akteuren in der Weiterbildung.
Ich muss fragen, was wäre an der Stelle dann dein Wunsch? Du sagst, wenn ich könnte, wie ich wollte, rund um Unterstützung und Co.
Ganz schön gesprochen brauchen die Volkshochschulen mehr Geld. Sie haben einfach, die Landesförderung wurde seit über 20 Jahren nicht erhöht. Und wenn wir gucken, wie natürlich Personalkosten, Energiekosten, auch Ansprüche an Weiterbildung und so weiter gestiegen sind, kommt das eigentlich einer Absenkung der Förderung gleich. Und das ist unser großer Wunsch, auch unsere Forderung auf landespolitischer Ebene, dass die Volkshochschulen da in Zukunft mehr bedacht werden und dadurch auch noch leistungsfähiger werden können, ne?
Die Teilnehmerzahlen, sind die stetig geblieben, gestiegen? Wie ist da eigentlich die Entwicklung eurer?
Ist extrem unterschiedlich. Mhm. Also in einigen Bereichen haben wir natürlich Wellenbewegungen. Immer wenn irgendwo Kriegsausbrüche sind, haben wir natürlich danach dann viel geschehen in Integrationskursen. Aktuell haben wir seit Corona ein bisschen die Herausforderung, die Menschen vom Sofa zu bekommen. Das ist so unser geflügeltes Wort dafür geworden. Online-Angebote werden immer gut wahrgenommen, aber das, was ich gesagt habe, ne, auch wirklich Gemeinschaft zu erleben, sich zu überwinden, ne, das ist eine Überwindung manchmal so, abends nochmal rauszugehen, auch was Neues zu lernen, kann eine Überwindung sein. Das Es ist auf jeden Fall immer Wachstum. Mhm. Und da haben wir seit Corona einen kleineren Einbruch.
Mhm.
Ja.
Das ist ja also auch in anderen Bereichen so. Was tut ihr dafür, dass es nicht, oder was tut ihr dagegen, um dort den Effekten entgegenzusteuern? Was habt ihr da für Ideen?
Ganz, ganz viele. Und das ist natürlich auch für viele Volkshochschulleitungen so der persönliche Anspruch, jetzt da auch die Leute wieder anzusprechen mit neuen Formaten, zu sagen, hier sind wir, kommt zu uns. In Schwerin zum Beispiel fand letztes Jahr eine lange Nacht der Volkshochschule statt mit dem Motto Deutschland, Frankreich. Und da waren über 300 Personen. Die Gäste waren alle wahnsinnig begeistert und sogar historische Vorträge, wo man sich so denkt, naja, wie viele interessiert das? Ist das vielleicht zu trocken? Nein. Ein Vortrag wurde zweimal durchgeführt und die Leute standen quasi Schlange im Flur, weil sie gar keine Plätze Toll. Mehr bekommen haben. Also das ist schon so die Herausforderung quasi.
Weitere positive Beispiele? Oder sagt das der totale Renner gerade?
Ja, in allen Volkshochschulen wird wahnsinnig gern getöpfert und Keramik hergestellt. Da fühlt sich jetzt vielleicht auch der ein oder andere angesprochen. Ich glaube, es entspannt einfach ganz, ganz viele sehr. Ne? So dieses Arbeiten mit einem Material, haptisches Erlebnis. Das ist zum Beispiel was, was sehr, sehr gut läuft. Auch Gesundheitsangebote, Yoga etc. Das ist einfach ein Dauerbrenner auch an Volkshochschulen. Und da könnten wir an fast allen Standorten mehr anbieten, wenn wir mehr Kursleitende und mehr Räume hätten. Das ist also auch noch ein Wunsch.
Ja.
Dass, ne, das Motto der Volkshochschulen ist Wissen teilen aus der Bevölkerung für Bevölkerung. Und ganz, ganz viele könnten einfach überlegen, was kann ich denn? Und dann kann man sich in der Volkshochschule melden und bekommt dann natürlich auch Unterstützung, pädagogische Qualifikation etc. und kann dann nochmal Kursleiter werden.
Zunächst nochmal gefragt, was du so erzählst, da kommen ja ganz viele Menschen zusammen, ganz viel Wissen, da geht es ums Wissenstransfer und ich glaube, bietet nicht auch der digitale Wandel neue Möglichkeiten, hier noch anders dem vorhandenen Wissen umzugehen, das auch nachhaltig aufzustellen, was gibt es da für Ideen? Das muss doch alle, die dafür arbeiten, sagen, ah, da ist so viel Wissen zusammengekommen. Können wir das nicht sichtbar machen? Können wir es noch anders nutzbar machen? Was für Ideen stehen da im Raum?
Ja, momentan haben wir tatsächlich einen großen Projektantrag gerade gestellt und hoffen, berücksichtigt zu werden, der sich mit offenen Lernressourcen beschäftigt. Das heißt, wir träumen davon, dass Gruppen ganz niederschwellig auch an anderen Orten, zum Beispiel in Museen etc., arbeiten können, dort Kunst erleben, aber zum Beispiel auch Dinge verbinden, die wir früher getrennter betrachtet haben. Das heißt, man kann zum Beispiel auch eine Entspannungsübung vor einem Kunstwerk machen.
Absolut.
Und dass dann aus den Erfahrungen und so weiter teilweise Texte entstehen, Gedanken aufgeschrieben werden, was habe ich dabei empfunden, als ich das gemacht habe, welche Übung haben wir überhaupt gemacht. Das heißt, wir wollen die Teilnehmenden selber an der Erstellung von Materialien Teilhabe lassen auch und dann werden diese Materialien wieder für andere verfügbar gemacht.
Woher kommen die Impulse, die Ideen? Seid das ihr als Kursleiter der Verband oder seid ihr auch eng mit der Community im Kontakt, die sagen, oh, das würde ich gerne mal machen? Und sagt, ach, das ist ja schon eine spannende Idee, lass uns da mal Angebote zu stricken. Wie läuft das?
Ich glaube, über so Art immer ausgestreckte Fühler. Mhm. Also alle, die ich kenne, die im Volkshochschulbereich arbeiten, aktiv sind, sind auch in ihrer Freizeit immer darauf aus, vielleicht Menschen kennenzulernen, die was Spannendes anbieten könnten. Na, neben den ganzen professionellen Sachen, natürlich bekommen wir Infos vom Deutschen Volkshochschulverband, von anderen Weiterbildnern, was man jetzt gerade machen könnte, was neue Trends sind. Aber für mich ist auch immer ganz wichtig, dieses Dasein in der Stadtgesellschaft oder jetzt im ganzen Land zu gucken, wo lerne ich spannende Menschen kennen, die was einbringen könnten.
Impulswirkung auch von außen, überregional, bundesweit, kann ich mir auch vorstellen, dass da ganz viel Potenzial liegt. Tolle Ideen, die irgendwo entstehen in irgendeiner Kommune, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, im anderen Bundesland, ganz weit weg, irgendwo Süddeutschland, dass man das jetzt so Richtung Norden, Süden jetzt viel besser miteinander verbunden bekommt. Wie sieht das da aus?
Ja, sehr, sehr gut. Und da tatsächlich komplett digital. Also die Volkshochschullandschaft in ganz Deutschland haben wir fast, also über 800 Volkshochschulen, profitiert natürlich extrem von dieser Digitalisierung. Wir machen fast alle Angebote online und dadurch ist es wirklich möglich, wie du sagst, ein Angebot, das vielleicht am Bodensee lief, jetzt auch in Schwerin, einfach mal auszuprobieren.
Hast du ein konkretes Beispiel, du sagtest, ja, total witzig, was sie da gemacht haben oder total gut oder innovativ, was ihr adaptiert habt oder umgekehrt?
Ja, wir sind gerade dabei. Das ist aber auch eben immer eine Sache von Drittmitteln, das Projekt Kunst auf Rezept nach MV zu bringen. Das lief schon in Bremen und anderen Pilotprojekten. Und da geht es eben auch nochmal um was Ähnliches, wie ich beschrieben habe. Also Teilnehmende, die wirklich eine angeschlagene psychische Gesundheit haben, bekommen Kunst wirklich verschrieben. Man kann sich das wirklich wie ein Rezept vorstellen. Und durch das Erleben von Kunst werden auch wieder positivere Gefühle freigesetzt. Mhm. Und das im Rahmen von Volkshochschulkursen ist sowas, was wir gerade nach MV bringen möchten.
Das ist ja total spannend. Klar, Kunsttherapie, Musiktherapie, das sind ja alles Dinge, die man schon kennt, die auch ja schon lange tradiert sind. Das ist ja spannend, dass ihr euch das Feld ja dann auch mit erschließen könnt auf eine ganz einfache Art und Weise und für ein ganz breites Publikum. Finde ich total spannend.
Ja, also therapeutische Angebote machen wir ja nicht in dem Sinne, ne? Aber genau. Alles, was sozusagen noch im Bereich Prävention läuft, beziehungsweise ohne eine Indikation jetzt in dem Sinne abgeht, das dürfen Volkshochschulen
auch begleiten. Ich kenne mich einfach länger, ne? Sozusagen ist dann, ehe wir soweit sind zu sagen, es ist eine Therapie, ist ja ganz viele Stufen davor, zu sagen, ich versuche, um mit meinem Stress umzugehen oder ja, das sind normale Alltagsfragen, die man sich stellt, ohne dass man tatsächlich schon in einem anderen Bereich unterwegs ist, kann man ja schon viel, viel vorher für sich tun, aus präventiver Sicht heraus. Das finde ich ein spannendes Feld. Das ist ja nicht nur Kunst, sondern auch sicherlich Musik und alle möglichen Zugänge, die man schafft. Das ist ja mehr, als sich nur ein Video runterzuladen und zu schauen, wie es funktioniert. Gerade in der Einbettung eines pädagogischen Umfeldes mit einer Community zusammen, hat das ja sicherlich noch ganz andere Effekte und trägt sicherlich auch dazu bei, wieder gesellschaftlich ein Stück weiter zusammenzuwachsen.
Ja, auf jeden Fall.
Die Volkshochschulen stehen in 10 Jahren genau wo?
Mein Traum wäre, dass die Volkshochschulen noch mehr Orte sich erschließen können. Also und eine ganz enge Verbindung an sozusagen gesamtgesellschaftliche Prozesse haben. Über Fördervereine, über Mitgliedschaften, über auch tatsächlich noch ein jüngeres Publikum. Das ist schon ein erklärtes Ziel. Und natürlich finanziell gut ausgestattet. Ja, das wäre der Traum der Volkshochschulen. Und einfach mit einem sehr lebendigen Bildungsangebot von A bis Z.
Maren, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, dein Appell in die Community, wen suchst du, wen begeisterst du?
Wir suchen dich als Kursleitende oder Kursleitender, wenn du also irgendetwas besonders gut kannst und Lust hast, das anderen beizubringen, mit anderen in Austausch zu kommen, dann melde dich bei deiner Volkshochschule vor Ort. Wir suchen auch immer Teilnehmende, die Lust haben, Gemeinschaft zu erleben, den Abend nicht nur auf dem Sofa zu verbringen, sondern Mecklenburg lebendig in Gemeinschaft werden zu lassen. Dann melde dich für den nächsten Kurs an bei deiner VHS.
Maren, dann komme ich schon zu meiner Abschlussfrage. Die Volkshochschulen, hast du gerade dargelegt, sind ein starker Partner in 10 Jahren. Mecklenburg-Vorpommern für dich ein Zukunftsland?
Wenn wir es schaffen, demokratisch zu bleiben, vielfältig zu bleiben, ein offenes Land zu bleiben, dann auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben an sich alle Voraussetzungen dafür. Wunderschöne Natur, traumhafte Städte und ganz viele Menschen, die sich engagieren. Und dann ja.
Dann wünsche ich für die nächsten 10 Jahre alles Gute, drück die Daumen. Maren, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Podcast von Digital MV.
Sehr gern, danke.
Schön, dass ihr beim Podcast des digitalen MVs dabei gewesen seid. Bleibt gern dran, folgt uns und freut euch auch beim nächsten Mal auf einen spannenden Gast oder eine spannende Gästin. Herzlichst, eure Mareike.